Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das wir Menschen gerne ausblenden, frei nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Es geht um unseren Müll. Den schmeißen wir nämlich am liebsten weg und vergessen dann ganz schnell, dass es ihn einmal gab. Dabei ist Müll ja nie wirklich weg. Und das weiß mein Gast in dieser Folge aus erster Hand zu berichten, denn Oliver Schlaut hat sich für sein neues Buch Zugemüllt auf eine müllphilosophische Deutschlandreise begeben. Oliver ist Professor für Philosophie und politische Ökonomie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz und in seinem Buch zeigt er uns Orte, bei denen man ehrlich sein muss, man bedauert, dass es diese Orte geben muss, weil wir Menschen so viel Müll verursachen. Warum er trotzdem irgendwie optimistisch in die Zukunft blickt, auch wenn man das nach dieser zugegeben etwas düsteren Reise nicht wirklich annehmen würde, das verrät er in dieser Folge. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Oliver.
Guten Morgen Marisa.
Ja, für dein Buch Zugemüllt hast du dich auf eine müllphilosophische Deutschlandreise begeben. Kannst du einmal erklären, was hat dich dazu veranlasst, so eine Reise zu unternehmen?
Tja, was hat mich zu dieser Reise in den Müll veranlasst? Wie kommt man überhaupt dazu, sich mit dem Müll zu beschäftigen? Witzigerweise liegt dem Buch eigentlich genau die umgekehrte Frage zugrunde. Wie schaffen wir es eigentlich, individuell, aber auch als Gesellschaft, uns nicht mit dem Müll zu beschäftigen? Alle von uns machen Müll, wir machen unglaublich viel davon. Wir haben keine Lösung für den Müll, er bleibt liegen. Er bildet ein Erbe für die nächsten Generationen. Und wir sind sehr erfolgreich darin, so zu tun, als gäbe es ihn einfach nicht. Ja, wir blenden ihn vollkommen aus. Ja, wir schaffen es, nicht nach dem Müll zu fragen. Und das war die Frage, die mich wirklich umgetrieben hat. Wie schaffen wir das eigentlich?
Und gab es da so einen Moment, wo du selbst gesagt hast, bei mir hat es jetzt Klick gemacht, sag ich mal. Okay, wir haben eben dieses Müllproblem, da ist irgendwie diese Erkenntnis in dir gereift. Und dann würde ich so sagen, okay, und jetzt mache ich mich mal auf die Suche und besuche mal solche Orte.
Und das war für mich individuell ein längerer Prozess, dass es irgendwie etwas mit dem Müll auf sich haben muss. Das war mir als ökologisch sensibilisierte Menschen wahrscheinlich schon länger klar. Mein erster Schritt, wenn ich mich recht erinnere, bestand darin, dass ich einfach versucht habe, wie viele Menschen zu Hause den Müll zu reduzieren. Und das erste Aha-Erlebnis in diesem Zusammenhang war eigentlich zu spüren, erstens, wie vergeblich das ist. Ja, man schafft es nicht gut, seinen Müll zu reduzieren. Ja, die ersten 50% sind ziemlich leicht. Aber dann wird es immer komplizierter. Und die zweite Erkenntnis in dem Zusammenhang war, wie viel eigentlich daran hängt. Ja, wie gedankenlos wir sind im Wegwerfen. Und wenn wir das einmal versuchen zu umgehen, wenn wir versuchen, unseren Müll zu Hause zu reduzieren, wie viel daran hängt, wie viele Routinen wir zu Hause umstellen müssen und wie tief das in uns selbst hineingeht. Ja, wenn man anfängt, in der Küche zum Beispiel die Arbeitsroutinen umzustellen, wenn man anfängt, ganz neu darüber nachzudenken, was ist eigentlich, wann sollen wir etwas wegwerfen? Wann ist ein Lebensmittel zum Beispiel schlecht? Ein ganz beeindruckendes Beispiel ist, glaube ich, die Milch. Ich weiß nicht, wie viele Liter Milch ich in meinem Leben einfach in den Abfluss gegossen habe, weil ich der festen Überzeugung war, sie war schlecht. Und das ist ja schon ein echtes Werturteil, ja, zu sagen, etwas ist schlecht. Und ich hatte einfach nicht das Wissen, ja, dass diese Milch überhaupt nicht schlecht ist, sondern dass sie einfach nur auf dem Weg ist, Käse zu werden. Und wenn heute eine Milch schlecht wird, ja, dann freue ich mich fast drauf, weil man daraus einen köstlichen Frischkäse gewinnen kann. Ja. Am Anfang war meine Familie da sehr, sehr skeptisch. Ja, und die Kinder haben mit großen Augen geguckt und haben gesagt, der Papa isst Müll, der isst schlechte Milch, was ist denn das? Das wollen wir nicht, das ist eklig. Und das ist genau das Stichwort, es ist eklig. Ja, der Ekel ist eine starke Emotion, die in uns allen steckt. Und mit der muss man sich plötzlich auseinandersetzen. Und das zum Beispiel war für mich so ein ganz beeindruckendes Aha-Erlebnis in der Auseinandersetzung mit dem Müll. Ja, so wusste ich zumindest schon mal, mit dem Müll hat es wirklich etwas auf sich. Der zweite Schritt, nachdem du gefragt hast, bestand natürlich dann darin, dass ich die Konfrontation mit dem Müll suchen musste. Also ich musste genau das Gegenteil von dem machen, was wir alle in unserem Alltag machen. Ja, wir werfen den Müll in die Tonne und leben irgendwie in der festen Überzeugung, dass er dann am nächsten Morgen wirklich verschwunden ist. was ja eigentlich den Naturgesetzen widerspricht. Ja? In jedem Physikbuch steht, dass im Universum nichts verloren geht. Keine Energie und keine Materie. Beim Müll tun wir aber so, als wäre der einfach weg. Und da war es in gewisser Weise nur konsequent, wirklich genau das Gegenteil zu machen und einfach auf eine Reise aufzubrechen und mal zu schauen, na, wo bleibt der Müll denn wirklich?
Ich glaube, jeder, der schon mal so eine Müll, Sortierungs- oder Verwertungsanlage, je nachdem, welche Müllart man sich da eben anschaut, besucht hat, weiß, dass der Müll definitiv nicht weg ist. Also ich hatte da auch mal so ein Aha-Erlebnis auf einer, auf so einem, eigentlich in einem Ort, wo quasi Biomüll hinkommt, der dann dort sozusagen kompostieren soll. Und wenn man sieht, was da alles so drinnen landet, was überhaupt niemals in irgendeiner Welt gefühlt kompostiert sein wird, weil es halt Plastik ist, ganz unterschiedliche Arten, dann gibt einem das schon zu denken. Und seitdem sortiere ich definitiv auch akribischer, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht wäre das so eine Bildungsreise, die eigentlich jeder mal unternehmen müsste, in einer gewissen Art und Weise. Aber kommen wir zurück zu deiner Reise. Und da war der erste Stopp, zumindest in der Reihenfolge des Buches gesehen, Bitterfeld. Eine Stadt, in der ich noch nie war, B-Punkt, das mutet so ein bisschen geheimnisvoll irgendwie an. Und das, was du da beschreibst, sind ja im Endeffekt so die Hinterlassenschaften eines ehemaligen Industriestandortes. Und ich fand persönlich, es hat sich so ein bisschen wie so ein Krimi gelesen. Nimm uns doch da nochmal, oder eher die ZuhörerInnen, einmal an die Hand. Was spielt sich denn so in Bitterfeld ab?
Ja, das geheimnisvolle B-Punkt. Vielleicht sollten wir erst einmal diese Pointe für die ZuhörerInnen auflösen. Monika Maron hat einen Roman über diese Stadt in der DDR geschrieben. B-Punkt stand für Bitterfeld. Und Bitterfeld war das Zentrum der Chemieindustrie in der DDR. Und das aus dem einfachen Grund, dass dort vor Ort Braunkohle gefördert und verstromt wurde. Und die Chemieindustrie, die hat einen großen Strombedarf und der konnte dort vor Ort gedeckt werden. Dazu kam aber noch eine zweite, jetzt in Anführungsstrichen gesprochen, glückliche Fügung. Und zwar hinterließ der Braunkohleabbau ja die ausgekohlten Tagebauten, riesige Löcher in der Landschaft. Und auch für die hatte die Chemieindustrie eine hervorragende Verwendung. Dort konnte man einfach den gesamten Müll hineinkippen. Das hat man in der DDR exzessiv gemacht, aber die historische Fairness verlangt es zu sagen, dass das auch schon vor der DDR begonnen hat. Es ist nicht nur eine Geschichte der DDR, sondern eine Geschichte des gesamten 20. Jahrhunderts im Grunde. Dort hat man also eine hervorragende Situation vorgefunden, um sich des gesamten Chemiemülls zu entledigen. Und da kam eine ganze Menge zusammen, quantitativ. Ja, es sind Millionen Liter, die dort in den Untergrund gegeben wurden, aber auch qualitativ, was die Komplexität und Vielfalt der Stoffe angeht. Ja, man schätzt, dass in Bitterfeld etwa 5000 verschiedene chemische Produkte hergestellt wurden und die finden sich alle dort wieder, aber die reagieren auch munter miteinander. Ja, die treiben dort im Untergrund ein buntes Spiel und dabei entstehen Stoffe, die vermutlich noch in keinem Chemiebuch jemals erwähnt worden sind. Und all das ist natürlich noch da. Ja, irgendwann waren diese Tagebaute gefüllt und dann hat man sie einfach zugedeckt. Heute vor Ort sieht man gar nicht mehr so viel. Ja, die dramatischsten Stellen sind einfach grüne Wiese. Aber darunter lauern Millionen Liter verseuchtes Grundwasser. Und als nun mit der Wende die Chemieindustrie in Bitterfeld zu großen Teilen abgewickelt wurde, zusammenbrach und abgewickelt wurde, ist man munter ans Werk gegangen und dachte so, jetzt kommen die blühenden Landschaften, jetzt wird alles gut, jetzt gehen wir einfach hin und sanieren diese Landschaft. Und das hat man auch versucht in einem großindustriellen Maßstab. Das heißt, man hat etliche Abpumpwerke gebaut, wollte das Grundwasser einfach zutage fördern, reinigen und wieder einspeisen. Man wollte die festen Stoffe einfach abbaggern und entsorgen. Und man musste relativ schnell merken, und das hat für mich diesen Fall von Bitterfeld so dramatisch gemacht, das war das Aha-Erlebnis in Bitterfeld, man musste relativ schnell merken, dass man an die Grenzen des technisch Machbaren stößt. Es ging einfach nicht. Man hat dort ein Riesenprojekt, wie gesagt, in industrielle Maßstabe zur Sanierung der Landschaft gestartet und hat irgendwann aufgegeben. Es ging einfach nicht. Es gibt noch Reste dieses Projektes, einfach weil man die Situation nicht sich selbst überlassen kann. Es gibt halt diese riesige Blase, nennt man das manchmal, von Chemiemüll im Untergrund von Bitterfeld. Aber diese Blase, die ist nicht stabil, die bewegt sich und so, sie rollt so langsam auf die Flüsse zu. Ja, das heißt, man kann die Situation nicht einfach auf sich beruhen lassen. Man muss sie irgendwie managen. Das heißt, man versucht irgendwie gerade so viel abzupumpen, um die Flüsse vor Ort zu schützen. Aber mehr kann man auch nicht tun. Und das war für mich eine Einsicht, das ist mir schon unter die Haut gegangen. Ja, das ist, plötzlich versteht man vor Ort, dass wir in der tiefsten Überzeugung leben, dass alles irgendwie machbar ist. Dass wir für jedes Problem, welches wir schaffen, auch eine Lösung finden können, eine technologische Lösung. Und Bitterfeld ist der reale Gegenbeweis. Es funktioniert nicht. Ja, mit dem Müll haben wir eine Realität geschaffen, der wir nicht mehr Herr werden können. Sie ist da, sie ist außer Kontrolle. Und sie stellt unser Erbe für die zukünftigen Generationen vor, die unter diesen Umständen weiterleben müssen.
Bitterfeld hat tatsächlich etwas, oh Gott, das klingt jetzt so redundant, aber so was Bitteres irgendwie an sich. Also war auch mein Eindruck, ich dachte so, wow, das ist irgendwie ein ganz schön deprimierender Einstieg für das Buch, ehrlich gesagt, weil man so gleich denkt, okay, wir stehen schon vor dem ersten unlösbaren Problem. Wäre das nicht so das Finale des Buchs? Gibt es einen bestimmten Grund, warum du das an den Anfang gesetzt hast?
Diese Desillusionierung, die war mir schon sehr wichtig. Als Ende des Buches wäre es vielleicht doch psychologisch ein bisschen ein zu heftiger Tiefschlag gewesen. Mir war es wichtig, dass man zu Beginn einfach die Illusionen verliert. Ich habe dem ersten Kapitel, welches von Bitterfeld handelt, ein Zitat aus der Göttlichen Komödie vorangestellt. Diese Inschrift, die Dante über das Tor zur Hölle stehen lässt nach antikem Vorbild, wo es heißt, ihr, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Und ich glaube, das ist eine gesunde Einstellung, wenn man beginnt, sich mit dem Müll zu beschäftigen. Ja, erst einmal, das ist die erste Lektion, die man lernt. Ja, die erste Lektion besteht eigentlich darin, dass man ganz viel verlernen muss. Das, was ich gerade angesprochen habe als Machbarkeitswahn. Ich selbst bin ja nicht naiv in diese ganze Geschichte gestartet. Ja, ich habe ja schon individuell eine ganze Menge hinter mir. Und gleichwohl war ich überrascht festzustellen, wie tief diese Narrative sich auch in mein Denken eingeschrieben haben. Ja, die Überzeugung, dass wir doch irgendwie einen Fortschritt erleben. Die Überzeugung, dass es doch irgendwie technische Lösungen geben kann. Und diese Narrative, die muss man wirklich, und das ist ein Stück Arbeit, die muss man abarbeiten. Ja, die muss man erstmal hinter sich lassen und Tabula Rasa schaffen. Und dann schauen. Ja, deswegen steht dieses deprimierende Kapitel zu Beginn, weil erst einmal muss man die falschen Illusionen hinter sich lassen und dann muss man schauen, was geht und was geht nicht mehr.
Die nächste Station, zu der du uns dann mitnimmst, die fand ich auch sehr spannend. Die liegt im Ruhrgebiet und ich fand, es hat sich so ein bisschen gelesen wie so das Westpendant zu Bitterfeld, weil auch sehr industrieller Standort und so. Aber die Situation, die du dort vorgefunden hast, ist doch eine ziemlich andere, fand ich. Was ist denn dort im Pott so besonders oder anders?
Das Ruhrgebiet hat schon etwas Symbolisches für uns. Für mich war das Ruhrgebiet fast ein Blick in unsere Zukunft. Was habe ich dort vorgefunden? In gewisser Weise ist es der westliche Zwilling von Bitterfeld. Es ist das Zentrum der westdeutschen Industrie. Und im Kapitalismus ist man mit Natur und Landschaft und Menschen nicht besser umgesprungen als im Realsozialismus. Auch das Ruhrgebiet ist eine durch und durch geschundene Landschaft. Zwei Merkmale möchte ich da nennen. Zwei Merkmale sind besonders wichtig. Das eine war das Abwassermanagement, wenn man es so nennen darf. Das hat mich eigentlich dorthin geführt, an den Fluss Emscher, die man einfach als offene Kloake benutzt hat, als offenen Abwasserkanal. Ja, dort wurden sowohl aus den Haushalten als auch aus der Industrie alle Abwässer eingeleitet und die flossen dann Richtung Rhein und wurden, bevor sie sich in den Rhein ergießen konnten, dann in einer Kläranlage, so gut es halt ging, je nach dem technischen Entwicklungsstand, gereinigt. Das zweite Besondere am Ruhrgebiet ist, dass dort ja schon seit Jahrhunderten Kohle abgebaut wird. Und zwar anders als in Bitterfeld, nicht im Tagebau, sondern unter Tage, indem man Stollen in die Tiefe treibt. Sodass das gesamte Ruhrgebiet im Grunde unterhöhlt ist. Und diese Stollen, muss man wissen, die sind nicht stabil. Ja, wenn man Hohlräume in der Erde schafft, dann senkt sich die Landschaft langsam ab. Sodass im Ruhrgebiet, und ich glaube, das ist gar nicht so bekannt, wie es sein sollte, im Grunde eine Polderlandschaft, wie man sie aus den Niederlanden kennt, entstanden ist. Das heißt, eine Landschaft, die unter dem Wasserspiegel liegt. Ja, es ist nicht der Meeresspiegel, sondern der Rhein. Ja. Das Ruhrgebiet liegt unter dem Rhein, der es durchquert. Und wenn man jetzt untätig wäre, dann würde das gesamte Ruhrgebiet einfach volllaufen und einen riesigen See bilden, ja, der einige der größten deutschen Städte einfach verschlucken würde. Und um das zu verhindern, laufen im Ruhrgebiet Tag und Nacht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 300 Pumpwerke, die versuchen, diese Katastrophe abzuwenden. Ja, die ständig daran arbeiten, das Ruhrgebiet trocken zu halten und bewohnbar zu halten. Das heißt, wir haben da schon eine ganz merkwürdige Landschaft vor uns. Eine Landschaft, die durch permanenten technologischen Eingriff bewohnbar gehalten werden muss. Und diese Geschichte, die fand jetzt eine Steigerung in gewisser Weise nochmal bei dem Fluss Emscher, der, wie gesagt, als offener Abwasserkanal verwendet, gebraucht, missbraucht wurde, was auch für die Menschen an seinen Ufern ein Problem war. Ja, es muss gewaltig gestunken haben und es war auch gesundheitlich ein Problem. Die Emscher war historisch gesehen auch Ausgangspunkt für Cholera-Epidemien, sodass man vor einigen Jahren erst tatsächlich endlich Abhilfe geschaffen hat und einen neuen Abwasserkanal gebaut hat. Und das ist etwas ganz Faszinierendes. Man hat tatsächlich einen zweiten Fluss gebaut unter der Emscher. Ja, die Emscher existiert, wenn man will, heute zweifach auf zwei Stockwerken. Man hat einen gigantischen unterirdischen Abwasserkanal unter dem Fluss gebaut, der im Großen dem Flusslauf folgt. Das ist der größte, modernste Abwasserkanal Europas. Und hat es im Gegenzug an der Erdoberfläche der Emscher erlauben können, ihr altes, natürliches Antlitz wiederzufinden. Es ist tatsächlich ein Biotop. Die Emscher, man hat der Emscher Platz gegeben, wieder zu meandern. Man lässt der Natur Platz, sich zu entwickeln. Der Artenreichtum kehrt zurück. Es ist in gewisser Weise eine Erfolgsgeschichte an der Oberfläche. Aber diese Erfolgsgeschichte hat halt ihren Preis. Ja, sie verdankt sich einem permanenten technologischen Eingriff, einer riesigen Infrastruktur aus Millionen Tonnen von Beton, die auch enorme Energiemengen permanent verschluckt. Auch dort laufen permanent Pumpwerke, die ständig das Abwasser am Laufen halten müssen und so weiter. Und das schien mir, wie eben gesagt, wie eine Art Blick in unsere Zukunft. Ja, wie wird die Zukunft aussehen? Nun, wir haben so große Probleme geschaffen, dass wir sie nicht einfach auf sich beruhen lassen können. Und einerseits könnte man jetzt die Tendenz haben, in so eine ganz grundsätzliche Technikkritik zu verfallen und zu sagen, nun, das ist das Erbe der Moderne. Mit all dem technologischen Fortschritt haben wir nur das erreicht. Die ganze Welt ist zugemüllt, verdreckt, voller Chemikalien. Schon die neugeborenen Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, haben die ganzen Chemikalien im Blut, Pestizide, die eigentlich schon seit 20 Jahren verboten sind. Ja, alles ist voll. Wir müssen im Grunde den Rückwärtsgang einlegen. Ja, wir müssen uns enttechnologisieren und wieder zu einem gesunden, naturnahen Leben zurückkommen. Das mag in mancherlei Hinsicht auch stimmen, aber gleichzeitig zeigt das Ruhrgebiet, auch das ist eine Illusion. Wir sind so weit drin in dieser Moderne, dass wir einfach keinen Rückwärtsgang mehr einlegen können. Wir brauchen die Technik. Um die Landschaften bewohnbar zu halten, um den Müll, den wir geschaffen haben, irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und das, auch das war eine bittere Pille, die zu schlucken.
Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der Mutmacher, auf den man vielleicht nach dem ersten Kapitel gehofft hätte. Gab es denn eine Station auf Ihrer Reise, wo Sie sagen, ah, da bin ich eigentlich rausgegangen und dachte mir, vielleicht kriegen wir es doch irgendwie hin? Oder das macht mir Mut vielleicht wenigstens?
Ehrlich gesagt, nein.
Ja, ne? Eigentlich nicht.
Um es ganz kurz zu halten.
Sie, Du nimmst ja die Lesenden mit auf eine, ja, Deutschlandreise, also etwas sehr Praktisches. Aber wer das Buch liest, stellt natürlich fest, dass man auch viel in deiner Bibliothek unterwegs ist. Ne? Und viel in der Kultur und in der Technikgeschichte gekramt und rausgeholt wird. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig an der Stelle?
Nun, es stimmt, es gibt eine große Müllliteratur. Die ist nicht so bekannt. Die findet man auch in keiner Buchhandlung. Ja, man kann nicht in eine Buchhandlung gehen und sagen, wo haben Sie die Müllliteratur? Nun, vielleicht ist die ganze Buchhandlung voll damit, aber in einem anderen Sinne. Und diese Müllliteratur, die war für mich unglaublich wichtig. Einfach weil, und auch das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die mich selbst überrascht hat, die erst so langsam über meine Beschäftigung mit dem Thema hinweg reifen musste. Der Müll ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Müll, wenn man sich fragt, was ist das eigentlich, Müll? Nun, in gewisser Weise wissen wir es. Ja, Müll ist das, was wir wegwerfen. Aber da beginnt es ja schon. Was werfen wir denn weg? Ja, es reicht ja, dass man seinen eigenen Alltag durchgeht und man begreift sofort, es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen, in denen man aus unterschiedlichen Beweggründen Dinge wegwirft. Manchmal, weil sie einfach kaputt sind und man sie nicht mehr reparieren kann oder weil die Reparatur nicht lohnt. Manchmal ist man einfach einer Sache überdrüssig, ein Kleidungsstück, welches aus der Mode gekommen ist. Es gibt ganz viele unterschiedliche Situationen, Dinge wegzuwerfen. Dann gibt es ja auch eine Art von Wegwerfen, welches wirklich schwierig, welches kompliziert sein kann. Im Buch streife ich auch einmal das Problem des Krankenhausmülls, ja, also wenn es um Körperteile geht und so etwas. Ja. Wenn ein ganzer Mensch stirbt, dann werfen wir den ja auch in gewisser Weise weg, wir beerdigen ihn. Bei Körperteilen machen wir das nicht, die beerdigen wir nicht, sondern die kommen in die Müllverbrennung. Da spürt man schon, ja, so einfach ist das Wegwerfen gar nicht. Dahinter verbirgt sich eine ziemlich komplexe Realität. Und diese Realität muss sich natürlich aufschlüsseln. Und da gehört eine ganze Menge dazu. Das beginnt mit Naturwissenschaft. Was ist eigentlich in der Natur Müll? Wie sieht das aus, wenn Organismen Müll machen, ja, indem sie einfach ausscheiden, Fäkalien produzieren, veratmete Luft ausatmen, die dann von der Natur wieder aufgefangen und weiterverarbeitet wird. Ja, auch das ist schon irgendwie ein Müllzyklus. Dazu kommt dann die Kultur. Der ganze Müll, über den wir bisher gesprochen haben, in Bitterfeld im Ruhrgebiet, das ist ja ein hochtechnologischer Müll. Ja, das ist die Rückseite unserer Technik und auch das musste man aufschlüsseln. Und dann kommt dazu nochmal so eine kulturelle Schicht. Ich habe zum Beispiel gerade das Problem der Mode erwähnt. Ja, wir werfen Dinge weg, weil sie aus der Mode gekommen sind, obwohl sie eigentlich noch benutzbar sind. Nicht zu vergessen ist natürlich eine juristische Schicht. Ja, Müll ist juristisch ein hochgradig regulierter Gegenstand. Ja, es gibt keine Art von Müll, die nicht irgendwie von einem Gesetz bedacht worden ist. Es ist sogar im Gesetz geregelt, wie man mit einem angespülten Meeressäuger zu verfahren hat. Ja, also wenn ein Walfisch am Strand angespült wird, dann ist er in dem Moment Müll und es gibt eine Vorschrift, wie man damit zu verfahren hat. Das ist vollkommen faszinierend. Und all das musste ich natürlich irgendwie aufschlüsseln. Und all das war unter uns gesagt auch mit ein Grund, dieses Müllbuch als eine Reise zu erzählen. Denn als Sachbuch wäre es, glaube ich, unerträglich geworden. Man muss doch eine ganze Menge sehr trockene Informationen irgendwie doch erzählbar machen. Und auch da hat sich die Reise angeboten. Ja, es hatte auch solche Gründe.
Mhm. Du hast ja gerade schon angedeutet, ne, im Buch geht es ja um ganz unterschiedliche Arten Müll. Wir hatten den Industriemüll, Exkremente werden auch sehr ausführlich behandelt. Da war ich auch so, spannend. Ich habe mir noch nie so krasse Gedanken über Exkremente gemacht und wie Menschen damit früher umgegangen sind, weil, ne, natürlich bin in einer Gesellschaft groß geworden, hier gibt es halt einfach Toiletten, ja, muss niemand irgendwie an die Straße machen, aber klar, ist natürlich ein Riesenproblem. Atommüll ist ein Thema, Leichen. Welcher Müll ist für dich jetzt so der, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie eigentlich so, da müssen wir uns als allererstes irgendwie drum kümmern. Was ist da so das größte Problem?
Nun, diese Frage hat verschiedene Antworten. Es gibt natürlich Müll, der, sagen wir mal, für unsere Gesellschaft am drängendsten ist. Ja. Und das ist dann wenig überraschend, natürlich der Müll, der irgendwie am gefährlichsten ist. Das kann Chemiemüll sein, das kann Atommüll sein. Und Atommüll ist ja auch ein ganz betrübliches Kapitel, weil wir uns schon mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie ja auf eine Technik eingelassen hat, die einen Müll produziert, für den wir einfach keine Lösung haben. Dass irgendwie Atommüll ein Problem ist, dass er gefährlich ist, nun, das weiß jeder. Aber was vielleicht nicht allgemein bekannt ist, ist, dass es auf der ganzen Welt keine Lösung dafür gibt. Ja, es gibt, wenn ich mich nicht täusche, 300 oder 400 laufende Atomkraftwerke, die Tag und Nacht Atommüll produzieren. Aber es gibt kein einziges in Betrieb befindliches Endlager auf der ganzen Welt. Finnland hat eines gebaut, aber noch nicht in Betrieb genommen und ist das einzige Land damit. Das heißt, dieser ganze Atommüll, der steht einfach nur rum. Ja, manchmal unter freiem Himmel, in Deutschland in einer Lagerhalle aus Beton. Ja, mehr haben auch wir nicht zu bieten. Ja, es gibt wesentlich harmloseren Müll, den man so nicht lagern dürfte. Den Atommüll darf man so lagern, einfach weil diese Lager nicht als Endlager gelten, sondern als Zwischenlager. Dass sie in Wahrheit schon längst langsam zu Endlagern werden, ja, das ist etwas, was man nicht ausspricht. Man spricht in der Literatur von sogenannten Langzeit-Zwischenlagern. Ja, das ist einfach ein Verwaltungsdeutsch, ein Verwaltungsausdruck dafür, dass man nicht weiß, was man tun soll. Der steht dort einfach rum. Und das ist natürlich Müll, der uns gesellschaftlich extrem viel angeht. Ja, das ist, da muss man eine Lösung finden, sonst wird uns dieser Müll gefährlich. Ja, wir haben genug Atommüll produziert, um die gesamte Menschheit zu vergiften und relativ schnell umzubringen. Es gibt anderen Müll, der uns philosophisch vielleicht ein drängenderes Problem ist. Du hast schon die Exkremente angesprochen, die ja wirklich in dem Buch einen großen Platz einnehmen. Und das nicht ohne Grund. Das ist eine interessante Form von Müll, weil wir es hier mit einem Müll zu tun haben, dem wir wirklich nicht entkommen können. Ja, also auch wenn wir unsere Gesellschaft vollkommen nachhaltig gestalten, werden wir weiterhin Exkremente ausscheiden. Das gehört einfach zu unserer biologischen Verfasstheit. Aber gleichzeitig ist das etwas, was philosophisch interessant ist, ja, weil wir uns da mit unserer eigenen Körperlichkeit beschäftigen müssen. Und es ist interessant, dass wir das nicht wollen. Ja, es zeigt ja irgendwie auch, das können wir am Müll ablesen, dass wir eigentlich mit uns selbst nicht im Reinen sind. Aber es ist, jetzt wo ich drüber spreche, fällt es mir auf, auch dies ist ein Müll, der gesellschaftlich hochgradig relevant ist, ja, weil unser Umgang mit den Exkrementen ja rückverweist auf eine Landwirtschaft, die nicht nachhaltig ist. In der Landwirtschaft, durch das Wachsenlassen und Ernten von Pflanzen, entziehen wir ja den Ackerböden permanent Nährstoffe. Also Nährstoffe, die für das Pflanzenwachstum wichtig sind und die sich nachher in den pflanzlichen Produkten befinden, aber die wir für das Funktionieren unserer Körper nicht benötigen und deswegen einfach ausscheiden. Phosphor, Stickstoff. Und die verschwinden einfach. Ja, wir gehen auf Toilette und die verschwinden mit den Exkrementen im Abwasser und werden auch nicht in den Kläranlagen aufgefangen und gehen somit einfach in die Ozeane. Und der Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass die landwirtschaftlichen Nutzflächen an Fruchtbarkeit verlieren. Das kompensieren wir im Moment einfach durch Kunstdünger. Aber auch dieser Kunstdünger muss ja irgendwo herkommen. Ja, Phosphat zum Beispiel baut man in Minen ab, in Marokko und in China. Aber die Vorkommen sind endlich. Und irgendwann wird dieses ganze System zusammenbrechen und die menschliche Nahrungsproduktion wird zusammenbrechen. Und auch das ist etwas, worüber man einfach nicht spricht. Ja, das ist ein Thema, welches keine Lobby hat. Ja. Obwohl wir eben tagtäglich eigentlich in unseren eigenen Praktiken begegnen.
Huh, schon wieder so ein sehr trauriger Todpunkt irgendwie. Aber es sind halt die Realitäten, ne, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen als Menschheit. Insofern finde ich das total wichtig, dass du das auch nochmal ansprichst und mit dem Buch so ja, klarstellst und nochmal untermauerst. Was verstehst du denn jetzt abschließend oder wie siehst du abschließend unsere gesellschaftliche Müllphilosophie? Weil es ist ja eine müllphilosophische Deutschlandreise. Zumindest heißt das im Untertitel des Buches so. Wie ist denn unsere Müllphilosophie? Hauptsache weg?
Ja, ich denke schon. Ja,
aus den Augen, aus dem Sinn?
Ich denke, mehr ist es tatsächlich nicht. Ja? Es ist betrüblich, ja, dass es nicht mehr irgendwie intelligent ist. Ja? Also wir haben in der Geschichte ja, was ich in dem Buch mache, ist ja eine Form von Kritik zu üben. Und da bin ich wirklich nicht der Erste. Ja? Wir haben in der Geschichte der Philosophie viel Kritik gesehen, ja? Zum Beispiel Religionskritik. Aber in der Religionskritik, da musste man sich wenigstens anstrengen. Ja? Da hatte man es mit klugen Theologen zu tun, mit denen man sich dann auf intellektuelle Ringkämpfe einlassen musste. Bei Müll ist es, fürchte ich, so einfach, wie du gerade sagtest. Ja, unsere Müllphilosophie ist aus den Augen, aus dem Sinn. Und es ist eine Philosophie, die gerade in unserer Gegenwart dabei ist, sich selbst zu widerlegen. Ja, wir haben den Müll, wir haben gehofft, man könnte ihn einfach wegmachen, man kann ihn irgendwo in irgendwelche Löcher stecken und dann ist er weg. Nun, und was unsere Gegenwart ausmacht, was wir heute erleben, ist, dass diese Löcher voll sind. Ja, der Müll kommt zurück. Wir sehen ihn überall. Wir sehen ihn in den Meeren. Wir sehen ihn in den Gletschern. Wir sehen ihn in unseren Körpern. Wir sehen ihn, die ganze Erde ist eingehüllt in einer Wolke aus Weltraumschrott. Der Müll ist jetzt wirklich überall. Und ich denke, was die Botschaft für die Zukunft ist, ist natürlich, einerseits müssen wir umstellen. Ja, wir können nicht so weitermachen. Wir werden uns relativ schnell auf diese Art und Weise vergiften. Wir müssen irgendwie zu einer nachhaltigen Wirtschaft kommen. Aber, und das ist, glaube ich, die Botschaft, die uns dieses Müllstudio mit auf den Weg gibt, der Müll ist ja da. Selbst wenn wir keinen mehr machen, ist der Müll der Vergangenheit weiterhin da. Und er stellt einfach eine Bedingung dar, unter der wir in Zukunft unser Leben einrichten müssen, Politik machen müssen und so weiter. Ja, wir haben dort einfach eine Randbedingung für alle zukünftigen Generationen geschaffen. Nicht, dass man nicht damit umgehen kann. Ja, bei aller Desillusionierung habe ich ja selbst irgendwie noch Hoffnung. Ja, aber man muss sich das einfach bewusst machen, dass zukünftige Generationen werden einfach einen Großteil ihrer gesellschaftlichen Ressourcen an Zeit, an Energie, an Materie und so weiter darauf verwenden müssen, irgendwie mit dem Müll klarzukommen, den wir gemacht haben.
Hm. Du stellst am Ende ja auch die Frage, ob es einen Ausweg aus dieser Müllwelt gibt. Um das jetzt vorwegzunehmen, ein Ausweg in der Form, wie man sich das vielleicht wünschen würde, dass man einfach sagt, so, und ich gehe jetzt hier durch diese Tür und damit ist er weg, den gibt es nicht. Aber welche Antwort hast du sonst auf diese Frage gefunden, um das vielleicht nochmal abzurunden?
Ja, einen Ausweg gibt es wirklich nicht, genau in dem Sinne, den ich gerade beschrieben habe, ja, dass wir ja die Realität schon geschaffen haben. Der Müll ist ja schon da, selbst wenn wir jetzt keinen mehr machen. Was wir jetzt noch machen können, ist, das Problem nicht weiter zu verschärfen, nicht noch mehr Müll zu machen. Aber das ist eine Frage, die gar keine so eindeutige Antwort hat. Es gibt sozusagen eine gesellschaftlich verbindliche Antwort darauf und die heißt Recycling. Die ist sogar im Gesetz festgeschrieben. Ja, auch die europäischen Länder haben sich ja alle darauf gesetzlich festgelegt, auch wenn sie noch weit davon entfernt sind, eine Kreislaufwirtschaft einzuführen. Und ein Schlüsselelement dabei stellt das Recycling dar. Das heißt, wir wollen Stoffkreisläufe schließen, und zwar über das Recycling. Ja, das heißt, wir schließen sie in gewisser Weise innerhalb der Wirtschaft, außerhalb der Natur. Innerhalb der Wirtschaft, ja, zwischen dem produzierenden Gewerbe und den Privathaushalten soll die Materie zirkulieren. Wir verbrauchen sie, aber speisen sie dann wieder in die Produktionsprozesse ein. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass dies höchstens ein Teil der Lösung sein kann. Recycling wird aber niemals das ganze Problem lösen. Recycling ist unglaublich schwierig. Es gibt ein paar Materialien, für die geht es ganz gut. Ja, Glas, einige Plastiksorten vielleicht, Metalle, wenn sie sortenrein sind. Aber auch in den Fällen verschlingt das Recycling enorme Mengen an Energie. Aluminium wieder einzuschließen, einzuschmelzen, Glas wieder einzuschmelzen und in neue Formen zu gießen. Ja, all das frisst enorme Mengen an Energie. Und da reden wir noch gar nicht über die ganzen komplexen Materialien, die wir heute herstellen, auf die unsere moderne Wirtschaft beruht. Ja, Legierungen, Verbundmaterialien und so weiter, für die es einfach keine Recyclinglösungen gibt. Da ist vor einigen Jahren ein Fall durch die Presse gegangen, der wirklich sehr symbolträchtig ist. Und zwar der Fall der Flügel von Windkraftanlagen. Ja, auch das ist ein hochmodernes Fiberglasmaterial, für das es einfach keine Recyclinglösung gibt. Ja, die haben eine begrenzte Lebenszeit von 20 oder 30 Jahren oder so etwas. Und dann sind die einfach durch. Und was man macht, ist, man vergräbt sie. Ja, da ging ein sehr beeindruckendes Bild durch die Presse. Ja, da lagen in den USA hunderte solcher riesiger Flügel von Windkraftanlagen in einer Deponie und wurden einfach verbuddelt. Das heißt, das, was wir als Energiewende verkaufen, ja, als die Wende hin zu einer grünen Zukunft, auch das ist nicht nachhaltig, weil wir dort wieder Materialien verwenden, die wir einfach nicht recyceln können. Und das Einzige, was wirklich eine ernsthafte Option ist, das ist eben das andere Recycling. Das Recycling, was die Natur schon immer macht. Ja, auch Stoffkreisläufe schließen, aber eben nicht innerhalb der Technosphäre, nicht innerhalb der Wirtschaft, sondern innerhalb der Natur, durch die Natur. Ja, wenn Organismen ausscheiden, dann tun sie das in die Natur und das, was für den einen Organismus Fäkalien sind, sind für andere Organismen dann wieder Rohstoffe, mit denen sie weiterarbeiten. Ja? Und also das, was wir einfach als Kompostierung bezeichnen. Ja? Und deswegen schließt das Buch ja auch mit der Vision einer Kompostmoderne. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Ja? Aber es ist sozusagen die einzige Chance, die wir haben.
Vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich verlinke auf jeden Fall alle Infos zum Buch in den Shownotes und in der Beschreibung der Folge und danke dir, Oliver, für deine Zeit.
Ich danke für dein Interesse, Marisa.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.